Ich lese den Predigttext heute aus der Apostelgeschichte des Lukas in Kapitel 2, 1 bis 18. Und als der Tag des Pfingsten erfüllt war, waren sie alle beisammen, der an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie eines gewaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen, in anderen Zungen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es waren aber Juden zu Jerusalem wohnend, die waren gottesfürchtige Menschen aus allerlei Volk, das unter dem Himmel ist. Da nun diese Stimme geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn ein jegliches seine Sprache, darin wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und in Judäa und Kappadokien, in Pontus und in der Landschaft Asien, Phrygien und Pamphylien, in Ägypten und in der Gegend von Libyen, bei Kyrene und Ausländer von Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Zungen die großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden bestürzt und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Die anderen aber haben ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit der Elf und erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr zu Jerusalem seid, das sei euch kundgetan und lasset meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht trunken, wie ihr wähnt, ist doch erst für die dritte Stunde am Tag, sondern das ist, was durch den Propheten Joel zuvor gesagt ist, in Joel 3, 1 bis 5. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgeben, gießen, und sie sollen weissagen.
Du guter Gott, wir haben dein Wort gehört. Und diese Pfingstgeschichte, wie oft haben wir sie schon gelesen oder gehört oder auch Predigten darüber gehört? Und doch rührt sie uns immer wieder neu an, weckt neue Fragen, weckt neue Sehnsucht. Dein guter Geist möge doch wehen, Herr, das ist unsere Bitte. Komm, Heiliger Geist, und das eben nicht nur einmal im Jahr zu Pfingsten, sondern diese Bitte, wir sagen sie immer wieder, weil ohne deinen Geist wären wir verloren, hoffnungslos, kraftlos. Hab du Dank, dass dein guter Geist jetzt hier unter uns wirksam ist und dass du uns dein Wort aufschließen willst durch die Kraft deines Geistes. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du jetzt redest und dass du, guter Geist, jedem von uns so hören lässt, wie es für ihn gut und richtig und hilfreich ist. Dein Wort ist Leben, dein Geist ist Leben. Wir preisen dich darüber. Amen. Liebe Gemeinde an den Geräten und auch hier in der Christuskirche, Pfingsten, das ist wohl das christliche Fest, dessen Bedeutung die wenigsten unserer Zeitgenossen kennen. In einer Umfrage einer Tageszeitung, was denn eigentlich an Pfingsten gefeiert wird, antwortet ein Mann, etwa Mitte 50, also so meinen Alters, Pfingsten, das ist doch da, wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und bei einer statistischen Erhebung von 2012 gaben 96% der Befragten an zu wissen, was Weihnachten bedeutet. 86% wussten, so meinten sie zumindest, was Ostern ist, aber nur 56%, was Pfingsten bedeutet. Und in diesem Jahr sagten das von sich nur noch 47%, also schon wieder 9% weniger. Vielleicht war das ein Grund, weshalb ein Kollege an Pfingsten seiner Gemeinde den Heiligen Geist anschaulich machen wollte. Er machte mit dem Küster aus: Wenn ich nach dem Gottesdienst an der Türe die Leute verabschiede, dann rufe ich laut: Komm, Heiliger Geist, und dann lässt du bitte oben aus dem Fenster hier diese weiße Taube fliegen. Gesagt, getan. Nach dem Gottesdienst verabschiedet der Pfarrer an der Tür die Leute. Plötzlich ruft er: Komm, Heiliger Geist. Die Leute sehen den Pfarrer ein wenig erstaunt an. Aber nichts geschieht. Er ruft nochmal etwas lauter: Komm, Heiliger Geist. Und während die Leute immer irritierter auf ihren Pfarrer blicken, schreit er geradezu zum Fenster hinaus: Komm, Heiliger Geist! Da kommt von oben eine ganz verzagte Stimme: Geht nicht, die Katze hat den Heiligen Geist gefressen. Gottesdienst ohne Heiliger Geist, Christen ohne den Geist Gottes, Kirche ohne Heiligen Geist, das ist wie Tanzen ohne Musik. Das ist wie ein Witz ohne Pointe. Das ist wie Suppe ohne Salz. Das ist wie eine Liebeserklärung ohne Herz, ohne Gefühl. Das ist wie ein Auto ohne Sprit. Und vielleicht fallen euch jetzt ja auch noch ein paar Vergleiche ein. Aber könnte es sein, dass die Schwäche unserer Kirchen in Deutschland und in Europa genau da ihren Grund hat oder doch zumindest einen Grund hat? Auf anderen Kontinenten wachsen die Kirchen und es sind vor allem die Pfingstkirchen und die charismatischen Gemeinden, die gedeihen und wo die Menschen zu Christen werden. Sind unsere Gottesdienste zwar gut geordnet, aber geistvergessen? Sind unsere Predigten zwar rhetorisch gut und theologisch richtig, aber geistlos? Sicher, ein pauschales Urteil verbietet sich. Und auch in unserem Land wachsen ja die charismatischen und pfingstkirchlichen Gemeinden nicht wirklich. Das ist eher Transferwachstum, so nennt man das, wenn Menschen von einer kirchlichen Gemeinschaft in eine andere wechseln. Und doch glaube ich, es hat auch damit zu tun. Denn geistlos oder geistvergessen heißt ja nicht ungeistlich. Schauen wir uns die Jünger Jesu an, nach der Himmelfahrt. Sie hocken beieinander. Sie sind Zeugen des Auferstandenen. Er ist ihnen begegnet, mehrfach. Doch das treibt sie nicht hinaus. Sie bezeugen das noch nicht. Dazu musste eben erst der Geist Gottes über sie kommen, sie erfüllen. Dazu musste es solch ein Pfingstereignis geben, dass die Städte bebte. Nehmen wir das Bild vom Pfingstbrief vorne auf dem Sonntagsbrief. Sie waren wie ein Streichholz. Sie waren schon Augenzeugen des Auferstandenen, aber sie waren noch nicht entzündet. Aber es bedurfte auch nur noch eines Funkens, um sie dann wirklich auch zum Brennen zu bringen. Jesus hatte ihnen aufgetragen, beieinander zu sein. Das haben sie getan. Sie haben gebetet. Und sie haben sich erinnert, immer wieder, an das erinnert, was sie mit Jesus erlebt haben. Die dreijährige Geschichte, sie haben sie sich gegenseitig immer wieder erzählt, jeder so mit seiner Wahrnehmung und Perspektive. Und dann natürlich vor allen Dingen Karfreitag und Ostern. Und so haben sie gewartet. Sie haben gewartet darauf, dass das passiert, was Jesus ihnen, bevor er zum Himmel aufgefahren war, auch zugesagt, versprochen hatte. Dass nämlich die Kraft seiner Auferstehung auch sie erfassen werde. Dass der Geist des lebendigen Gottes sie mutig macht, sie fähig macht, das nun auch weiter zu sagen, nicht nur sich selbst immer wieder einander zu erzählen, sondern es auch fremden anderen Menschen zu sagen. Sie in Brand setzt, sie begeistert. Und solche Ereignisse, dieses Pfingstfest ist nicht einmalig. Schon in der Apostelgeschichte wird uns Ähnliches mehrfach berichtet. Als Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat befragt worden waren, kehrten sie zu der versammelten Gemeinde zurück. Und sie waren alle glücklich und sie haben miteinander gebetet. Und dann bebte wieder die Städte. Und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Und im Haus des Cornelius waren es eben diese Heiden, als Petrus predigte, die plötzlich vom Heiligen Geist erfüllt in Zungen sprachen. Und so finden wir dann auch in der Kirchengeschichte immer wieder solche Ereignisse, dass der Geist Gottes ja gerade aufsehenerregend wirkt und Menschen in Bewegung setzt. Da, wo Menschen, wo Christen sich für den Heiligen Geist öffnen, ihn herbeibitten, ihn in sich und in ihrer Gemeinschaft zur Wirkung kommen lassen, da passiert auch etwas. Nicht immer unbedingt so spektakulär und aufsehenerregend, aber immer so, dass Menschen neu angesteckt werden. Immer so, dass sie neu Mut bekommen, ihren Glauben im Alltag zu leben. Immer so, dass sie nicht mehr nur für sich selbst sein wollen. Immer so, dass es sie drängt, die gute Nachricht auch weiterzusagen an andere. Immer so, dass sie Ungerechtigkeit nicht mehr einfach übersehen können, vielleicht still daran leiden, sondern dass sie Mut bekommen, etwas dagegen zu tun. Immer so, dass es ihnen nicht mehr um sich selbst geht und um ihren Seelenfrieden, sondern dass sie die vielen verlorenen Seelen um sich herum sehen und die vielerlei Not der Menschen wahrnehmen und es ihnen so zu Herzen geht, dass sie daran etwas ändern wollen, dass sie diesen Menschen die Liebe Gottes nahebringen möchten. Kirche ist nur Kirche, wenn sie auch für andere da ist. So hat das Dietrich Bonhoeffer einmal formuliert. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Bist du begeistert? Begeistert von dem, was Jesus getan hat? Begeistert von dem, was er in deinem Leben bewirkt hat? Bist du begeistert davon, dass und wie er Gemeinde geschaffen hat, eine Gemeinschaft von Menschen, die alle von diesem Jesus Christus überzeugt sind? Ist der Funke bei dir übergesprungen, dass du die Liebe Gottes nicht für dich behalten möchtest, sondern eigentlich dir nichts sehnlicher wünscht, als dass viele, viele Menschen das auch entdecken mögen, von ihr gepackt sein mögen? Bist du begeistert davon, dass auch unsere Christusgemeinde hier Leib Christi ist? Wir als Gemeinde, also Christus hier in Heiligenstadt repräsentieren. Da, wo der Geist Gottes uns begeistert, da werden wir bereit, unsere eigenen geistlichen Bedürfnisse zurückzustellen. Um derer willen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Und auch um der geistlichen Bedürfnisse der Schwestern und Brüder in der Gemeinde willen, die vielleicht so ganz andere Bedürfnisse haben als wir selbst. Wenn der Geist Gottes begeistert, dann bringt das ganz unterschiedliche Menschen zueinander. Und er hilft, Barrieren zu überwinden und Hemmnisse zu beseitigen. Denn das Zweite, was zu Pfingsten damals passiert ist, die Jünger werden nicht nur begeistert und gehen nun aus sich heraus, gehen heraus aus dem Haus, auf die Straße, hin zu den Menschen. Nein, es passiert das Zweites, nämlich dass die Menschen plötzlich verstehen, was sie sagen, wovon sie erzählen, worüber sie singen. Die Jünger reden nicht mehr in irgendwelchen fremden Sprachen, sondern sie werden in den vielen vorfindlichen, realen Sprachen verstanden. Aus dem Sprachwunder wird ein Hörwunder. Und darum geht es Gott. Er will sich verständlich machen. Er möchte, dass Menschen hören, wer er ist und wie er ist. Und welches Angebot er uns Menschen macht. Und wie er uns sieht, oder besser, wie wir sind, weil er uns besser kennt, als wir uns selbst kennen. Und zugleich aber auch uns zeigt, wie wir werden könnten, nämlich von gottlosen Egoisten zu gottesfürchtigen Menschenfreunden, von selbstverliebten Gottesleugnern zu demütigen Gotteskindern, von um Anerkennung und Liebe buhlenden, unsicheren Menschen zu selbstbewussten Menschen, die sich von Gott geliebt wissen. Neue Menschen, von Gottes Geist ergriffene Menschen. Menschen, die wieder vertrauen können und nicht mehr von Misstrauen zerfressen werden. Menschen, die Gott wieder vertrauen können. Und die deshalb auch Menschen wieder vertrauen können. Die es lernen, in Kauf zu nehmen, dass Menschen ihr Vertrauen vielleicht auch missbrauchen oder verletzen. Aber die dennoch lieber nach der Devise leben, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Weil sie sich von Gott gehalten wissen. Weil sie erfahren, dass er vertrauenswürdig ist. Und weil sie auch das entdecken, dass er uns vertraut. Dass er uns zutraut, sein Angebot anzunehmen. Dass er uns zutraut, zu seiner bedingungslosen Liebe Ja zu sagen und uns auf ihn einzulassen, Gotteskinder zu werden. Ja, aber eben auch das, weil sie entdecken, dass Gott es aushält, dass Menschen Nein sagen, dass auch sein Vertrauen missbraucht wird. Dass Menschen ihm nicht glauben wollen. Dass Menschen die begeisterten Christen für trunken halten, sie nicht verstehen wollen. Gott stülpt uns nichts über. Er überredet uns nicht. Er möchte überzeugen. Er möchte unsere Herzen berühren. Er möchte unsere Herzen gewinnen. Gottes Geist bezeugt unserem Geist, so schreibt Paulus einmal. Und nie anders, nie an unserem Geist, nie an unserem Verstand, nie an unserer Einwilligung vorbei. Gott manipuliert nicht, sondern er erbittet und er hofft unsere Antwort. Gott möchte verstanden werden. Und der Geist Gottes ist der große Übersetzer, der Hermeneut. Aber hören und glauben müssen wir schon selbst. Gottes Geist begeistert. Er begeistert für die Sache Gottes. Er begeistert für die gute Nachricht. Herr, begeistert, um uns Christen in Bewegung zu bringen, hin zu den Menschen. Er begeistert und beschenkt uns mit Gaben und Fähigkeiten, die helfen, dass Menschen die gute Nachricht wahrnehmen, hören, verstehen. Fähigkeiten, die das uns Normale auch übersteigen können, durchaus. Er lässt uns eine Vision entwickeln. Er lässt uns in Träumen Bilder sehen. Er lässt uns Dinge wahrnehmen, die im Leben anderer oder auch in der Gemeinde nicht in Ordnung sind. Wir haben es gelesen im Text. Träume, Visionen, Prophetie, all das wirkt der Geist Gottes unter uns. Aber vor allem lässt er uns überzeugt sein von dem, was wir dann eben begeistert weitergeben. Und deshalb kommen wir begeistern drüber, auch wenn wir uns selbst vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Das ist mein letzter Punkt, den ich heute uns mit auf den Weg geben möchte. Wer begeistert ist, der kommt begeisternd rüber. In meiner Heimatgemeinde hatten wir einen Gemeindeleiter, der nicht gerade begeisternd predigt, menschlich, rein menschlich gesprochen. Also er war kein Temperamentsbolzen, sondern eher so ein ganz ruhiger, nüchterner. Ich schaute eines Sonntags so in unserer Tageszeitung in den Gottesdienstanzeiger, so morgens früh, und dann las ich, oh, er predigt. Na, da könnte ich mir ja mal einen ruhigen Sonntagmorgen gönnen und nicht hinfahren. Aber irgendwie, ich weiß heute gar nicht mehr warum, bin ich dann doch hingefahren. Und diese Predigt hat mich getroffen. Er hat gepredigt wie immer, eher trocken. Und dennoch, der Gemeindeleiter war begeisternd. Er kam so rüber, weil er so ehrlich und von dem eben überzeugt war, was er sagte. Er zeigte sein Herz. Botschaft und Bote waren übereinstimmend. Der Geist Gottes wirkte in ihm und durch das, was er sagte. Ich vermute, wenn wir jetzt uns zusammensetzten, so in kleinen Gruppen, und jeder würde mal erzählen, da würden ganz vielen solche oder ähnliche Beispiele einfallen. Wer von Gott und Jesus Christus begeistert ist, der macht sich auf den Weg hin zu den Menschen. Gemeinde geht raus zu den Menschen. Gemeinde Christi ist offen für Menschen. Wer von Gottes Geist begeistert ist, der kann die Liebe Gottes auch ausdrücken. Mit Taten und mit Worten. Der wird auch gerne von den Taten Gottes in seinem Leben erzählen. Von dem, was Gott in seinem Leben alles bewirkt hat. Der wird eben nicht mehr von seinen eigenen glorreichen Taten erzählen, sondern eben davon, dass Gott ihn zu einem neuen Menschen gemacht hat. Wer von Gottes Geist begeistert ist, der kann sich auch verständlich ausdrücken. Der wird von anderen verstanden, denn er kommt ehrlich rüber. Das spürt man einem Menschen ab, ob er von dem überzeugt ist, was er sagt. Er kommt echt und unaufgesetzt, ungekünstelt, ungezwungen, unverkrampft rüber, fröhlich und frei, eben begeisternd. Und das alles, liebe Schwestern und Brüder, das ist nun keine Frage des Alters. Und auch keine Frage des Geschlechts. Es ist auch keine Frage der Persönlichkeit und ob man eher gefühlsbetont tickt oder so wie ich eher kopfbetont ist. Gottes Geist begeistert unabhängig von all dem. Gottes Geist macht sich verständlich unabhängig von all dem. Gottes Geist lässt uns begeisternd rüberkommen, unabhängig von all dem. Wenn wir um ihn bitten, wenn wir uns auf ihn einlassen, wenn wir ihn wirken lassen in uns und unter uns. Komm, Heiliger Geist. Amen.